Im Religionsunterricht hätte man ein Blatt verteilen sollen, da hat sie im Programm gehabt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du morgen noch sterben würdest. Das habe ich immer gefunden, das ist ein Mumbitz. Das weiss ich erst einmal nicht und zweitens will ich das auch nicht jetzt so machen und so und habe das nicht abgegeben, oder? Ja. Also, ich meine, wenn du das so würdest leben, wäre das Leben künstlich, verspannt und am Schluss machst du noch einen Autounfall.
Es ist die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht die letzte. Das ist, also für mich, ich lebe viel im Bewusstsein, dass es das Leben endlich ist, all diese Sachen. Der Bonhoeffer hat das mal gesagt, man kann eigentlich erst vernünftig über den Tod nachdenken, wenn das Leben bejaht hat. Das ist schon wichtig. Also es geht nicht um irgendeine morbide Geschichte, man muss da durch das Leben schleichen, aber am Schluss ist das sowieso alles gar nicht. Oder? Aber zu wissen, es ist endlich, es ist vorläufig, ich muss zum Beispiel noch nicht alles erlebt haben. Es ist einfach, es hat etwas Befreiendes.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Das Leben ist ein Geschenk. Von ganz am Anfang bis zum Schluss erleben wir viel. Im Hinterkopf wissen wir aber immer, irgendwann ist es dann einmal vorbei. Der Tod, der gehört zum Leben. Vielfach verdrängt man ihn da bei uns, aber manchmal, wenn man die Gedanken zulässt, dann stellt sich doch schnell mal die Frage, was passiert denn eigentlich nach dem Tod? Wird dann einfach nichts mehr sein oder wird es wie in der Bibel sein, wo es heisst, dass wir zu Gott in den Himmel werden kommen? Mein Name ist Karl Dietli und wir stellen uns heute dieser herausfordernden Frage. Heute sind wir hier im Kanton Aargau, genauer gesagt am TDS Aarau, der Höheren Fachschule für Theologie, Diakonie und Soziales, wie sie jetzt heisst. Und da unterrichtet der Stefan Wenger. Kannst du mal kurz sagen, zwei, drei Worte, was unterrichtest du alles jetzt zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, hauptsächlich Altes Testament, also Einleitung, Bibelkunde, Theologie, so ein bisschen Überblick, einfach grundsätzliche Einführung ins Alte Testament und im Neuen Testament noch exegetische Methodik.
Du unterrichtest ja auch noch an anderen theologischen Ausbildungsstätten, gell? Genau. Und bist freischaffender Theologe, wie man es auf deiner Webseite kann lesen. Danke, dass wir da sind und auch dir ein herzliches Willkommen, auch wenn du jetzt heute schon da bist.
Ja, sehr gerne, merci.
Und auch mitgekommen von mir, von Pfäffiken her, ist der Peter Schultes, Pfarrer und Notfallseelsorger aus Pfäffiken im Zürcher Oberland und auch schon Gast gewesen in diesem Podcast. Und ich nehme an, du kannst da deine Expertise als Pfarrer und als Notfallseelsorger das Thema reingeben.
Ja. Ich will immer betonen, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Oder? Das ist der Horizont, wo ich lebe darunter und auch arbeite und auch Theologie betreibe. Und gerade auch in dem Thema, das wir heute angehen, ist so facettenreich und so. Da will ich wirklich auch mit grosser Bescheidenheit das mitteilen, wo ich allenfalls denke, es könnte sein oder so. Und das Leben ist so vielseitig und Gott ist so vielseitig und aber ich freue mich sehr über das Gespräch, auch mit dir, Stefan.
Ich freue mich auch. Und in dem Sinne ist es ja bei uns allen ein Stück, weil wir probieren mit bestem Wissen und Gewissen da, also euer Wissen vor allem und ich mein Herz noch ein bisschen zu geben. Starten möchte ich nicht aber mit dem Tod selber, sondern mit dem Leben, so ein bisschen ein lockerer Einstieg. Wie fühlt ihr euch in Bezug eigentlich jetzt gerade aufs Leben? Gerade wie ist so die aktuelle Lebensphase von euch? Fühlt ihr euch vital oder eher herausgefordert? Stefan, wie würdest du so deine aktuelle Befindlichkeit bezeichnen?
Ja, es geht dem Semesterende entgegen. Da läuft immer sehr vieles, Abschluss vom Unterricht, dann Prüfung und so. Es ist eine dichte Zeit, beruflich und so. Eure Kirche, die ich arbeite, läuft noch einiges, ein paar Herausforderungen. Gesundheitlich geht es mir gut, also ich fühle mich schon fit in dem Sinne. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich ehrlich gesund bin, grundsätzlich. Wird das selbstverständlich, jenseits von der 50, nehmen wir die Prästchen angeblich zu. Bis jetzt habe ich noch praktisch kennen, da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber schon, das Leben ist, ich finde es schon, einerseits grossartig und grandios und viele Chancen, aber auch auf der anderen Seite herausfordernd.
Peter, bei dir?
Ja, du. Also es kommt darauf an, welche Perspektive ich habe, oder auf meine Familie mit Enkelkind. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Geschichte, die ich da erleben darf. Selber empfinde ich, du bist jenseits 50, ich bin jenseits 70 jetzt dann, oder? Empfinde ich es auch eine grosse Dankbarkeit, Gesundheit zu haben und darf weiterhin Lernender sein, neugierig sein. Ich finde, das Leben ist so spannend, also auch die Erfahrungen, die man mit Gott macht, sind so spannende Erfahrungen. Und andererseits natürlich, ich meine, die ganze Weltsituation, die gibt einem schon sehr viel zu denken auch. Und auch dann die Situation von unseren Jugendlichen in unserem Land, wo man immer wieder hört, dass sie leiden unter der Situation, die heute herrscht. Also das ist nicht nur Weltsituation, sondern ich denke, es gibt auch da ganz viele Prägungen in unserer Gesellschaft, die es für sie nicht einfach machen. Ich meine, all die Freiheiten, die sie haben, ist auch ein grosses Geschenk, aber auch ein riesen Stress. Und darum, ich bin froh, wenn ich das immer wieder auch Gott anlegen kann und mich so entlasten kann.
Bei mir geht es mit einem lauten Schritt auf die 40 zu. Das ist auch so ein, wie sagt man, so ein Break-Even, wo man vielleicht denkt, könnte nochmal einen Einschnitt geben. Das hat mir gerade eine letzte Arbeitskollegin, die den gleichen Angang hat, wie ich gesagt, du, mit 40 geht es dann bergab. Und dann muss ich sagen, du, ich will jetzt nicht an das denken. Ich fühle mich fit, ich fühle mich vital. Ich habe zwar vier Kinder, bin mehr als herausgefordert mit vier kleinen Kindern, aber ich habe auch eine wunderbare Frau. Und von dem her blicke ich da positiv aufs Leben und natürlich auch aufs Wetter, wo jetzt wieder ein bisschen besser wird. Ja. Jetzt zum Thema Tod. Wie war das bei euch? Wann habt ihr so ein bisschen das letzte Mal das Gefühl gehabt, der Tod kommt euch näher? In eurem Leben oder vielleicht durch Sachen, die ihr erlebt, in eurem Umfeld, durch das, was man hört? Stefan?
Ja, wir drei Kinder und zwei von diesen drei Kindern haben bereits je eigen in einem anderen Kontext einen schweren Unfall gehabt. Bei der Tochter ist es schon manches Jahr her, am Hochzeitstag, vergisst man auch nicht mehr so schnell. Und beim jüngeren Sohn noch nicht so lange. Also letztes ist noch knapp ein Jahr her. Ein schwerer Unfall, der eigentlich extrem glimpflich abgelaufen ist. Aber es hat, also die Leute im Spital, der, die man sieht, dass noch eine Notfallaufnahme, der hat das ganz große Besteck vorgenommen. Also es ist wirklich eine gröbere Geschichte, die dort untersucht haben. Und am Schluss muss ich einfach sagen, es ist eine Schürfung im Bein. Das ist dann schon ein Wunder. Mir kommt geschickt, irgendwie ein zweites Mal geschenkt über. Und das ist schon, das wird auch immer bewusst. Also vom Beruf her bin ich natürlich, Archäologie ist mir, der Tod ist ein Fakt, wo man darüber redet und darüber nachdenkt. Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, schon früher in meinem theologischen Weg. Aber so existenziell, was die eigentlich betrifft oder so, das ist dann schon, das geht noch eines anderes als Substanz. Es wird von Theorie zur Praxis, plötzlich.
Bei dir, Peter?
Ja, also eben vom Care-Bereich her. Feuerwehr-Care-Team und Betreuung von Rettungsdienst bin ich natürlich mit dem Tod immer wieder sehr konfrontiert oder in Verbindung. Aber persönlich war es vor ein paar Jahren, wo bei mir festgestellt wurde, ich könnte Darmkrebs haben, es müsste dringend schnell eine Operation stattfinden. Und der Bericht ist am Samstagmorgen gekommen und das hat uns so sehr niedergeschlagen. Und ich sage es jetzt zum Glück eigentlich, am Nachmittag eine Trauung gehabt. Und die Brut, das war eine landwirtschaftliche Trauung, ein grosses Zelt auf dem Bauernhof. Und die Brut ist eingeführt worden mit Reichler. Und die erste Glocke hat das Wort darauf gegeben, Gott behüte. Und als ich das gesehen habe, ist das so für mich eingefahren und durch mich durch. Es schaudert mich heute noch und hat meine ganze Angst und Sorgen und Kummer einmal für den Moment einmal wie weggeschwemmt. Also wie wenn Gottes Liebe ausgeschüttet wird und vertraue mich. Und es ist dann auch gut gekommen. Das war für mich ein tiefes Gotteserlebnis gewesen. Die zwei Seiten, wie du jetzt vom Sohn geredet hast, oder einerseits der Niederschlag eigentlich, oder das Schmerzvolle, und andererseits der Eingriff von Gott. Gott behüte, und das vergesse ich nie mehr. Und eben, das Gott behüte, das ist so eingefahren.
Bei uns ist jetzt gerade eine gute Kollegin von meiner Frau, die eher in deiner Region lebt. Sie haben zusammen die Ausbildung gemacht, wo sie jetzt erkannt haben, dass sie Brustkrebs hat, und sie hat sich entschieden, das nicht auf einem konventionellen Weg zu behandeln lassen, also nicht jetzt mit Chemo und so, und wird da auch fest auf Gott natürlich vertrauen. Und da bist du als Außenstehender natürlich viel am Hoffen, am Bangen, am Beten, und ja, bis jetzt ist der Ausgang noch offen, und ja, das beschäftigt einen natürlich schon, auch wenn so ein junger Mensch schon so früh konfrontiert ist mit der Realität und auch Familie mit drei kleinen Mädchen, wo du denkst, wo du dann schon so Szenarien ausmalt, wo dann, ja, wo hoffentlich nicht eintreffen. Ja. Das ist so unsere Konfrontation mit dem Tod, einfach von außen, vom Freundeskreis her. Ja. Also wir spüren ein bisschen, oder, so das Thema Tod. Wir in der westlichen Welt verdrängen das ja immer gern, oder? Und trotzdem ist es irgendwie überall bei uns präsent, entweder ein bisschen näher wie bei dir, oder einfach von ganz näher hätte es können sein bei dir selber, oder bei mir im Umfeld. Und gleich so Tod, das Wort, ist ja für uns selbstverständlich. Verständlich, wir wissen alle, was es geht, aber gleich, ich würde jetzt gleich gerne das am Anfang noch definieren, das Wort Tod, Stefan.
Es ist wirklich nicht so einfach. Also, wir haben zwei Sachen, gehen wir durch den Kopf. Das eine ist, ich glaube, der Epikur hat das gesagt, vorchristlicher Philosoph, griechischer Philosoph, der Tod geht uns gar nicht an. Weil solange wir leben, betrifft er uns nicht, und wenn wir gestorben sind, erleben wir ihn nicht mehr. Es ist davon ausgegangen, wie eine nihilistische These, es gibt es einfach nicht mehr. Oder?
Eine schonlose Analyse.
Genau, wenn er recht hat, hat das etwas Tröstliches, sondern es ist tatsächlich so, ich fürchte, er hat nicht recht. Oder ich glaube, er hat nicht recht. So, das ist die eine Sicht der Dinge. Jetzt aus einem christlichen oder ja, theologischen Gesichtspunkt oder als Mensch würde ich sagen, oder ich würde für mich definieren, der Tod ist so etwas wie der Abbruch von jeder Art von Gemeinschaft, außer mit Gott. Das heisst, also, es ist totale Ohnmacht eigentlich. Also, das ist der endgültige Abbruch mit diesen Menschen und mit dieser Gesellschaft, wo wir heute Teil davon sind. Es trennt der Mensch, der stirbt, der wird trennt von dem, was bis jetzt war, aber die Zurückbleibenden ja auch von dem Mensch. Also, es ist wie ein irreversibler Gemeinschaftsunterbruch. Und das ist verheerend, wo ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat zur Gemeinschaft. Und darum ist schon sehr entscheidend, was wir darüber denken, was passiert postmortem. Also, nachdem wir gestorben sind, dass die Gemeinschaft mit Gott weitergeht, in irgendeiner Form, das wäre meine theologische Hoffnung oder Überzeugung eigentlich. Und das ändert schon ziemlich viel. Also, spätestens ein Grab ist von einem Menschen. Ich habe selber erlebt, in meiner Familie zwei kleine Kinder beerdigt. Das macht einen fundamentalen Unterschied, dass man den Eltern sagen kann, eure Tochter ist jetzt, also aus guten theologischen Gründen, es ist jetzt bei Christus. Es ist nicht der Schmerz, aber es stiftet Hoffnung.
Oder einfach nur schon die Gewissheit, dass es irgendwie weitergeht. Ja. Weil ich bin jetzt aufgewachsen mit dem Bild, nachher ist es echt vorbei, nachher ist es nie mehr. Ja. Das macht einem noch Angst, auch schon als junger Mensch. Ja.
Also ich weiß nicht, wie man das kann. Wenn man so den Tod von einem Menschen verarbeitet, ist mir absolut schleierhaft. Also als Abschied nehmen, es gibt keine Hoffnung auf ein Wiedersehen. Das, ich staune, dass das Leute können. Ich kann es nicht.
Könnte es auch nicht, ja.
Ich weiß nicht, wie man das, kann
bewältigen. Peter, ja, wie wirst du? Bei dir auch nicht, Stefan. Ich meine, mit dem Tod verlierst du einfach alles. Verlierst einfach alles Irdische. Und natürlich rein körperlich, es ist einfach ein Organ, Versagen, oder? Ein Zusammenbruch von unserem Organ. Und ich denke, die Gesellschaft verdrängt den Namen Tod, aber nicht das Ende. Also ich merke, ich rede ja viel mit den Pärchen, die sich trauen lassen. Und dann frage ich einmal, wie wollen wir es denn, bis dass der Tod euch scheidet? Und der Tod wird jetzt oft nicht drin haben, darum tun wir meist bis ans Ende der Zeit oder des Lebens. Das heisst, man ist sich bewusst, dass das gibt, aber der Wort Tod, es denke ich, das Wort Tod löst bei vielen Menschen etwas aus, ähnliches aus wie Gott. Oder wie Hölle. Da sind so Bilder dahinter, die sie heute nicht mehr einfach so übernehmen können. Und darum denke ich, ist auch jetzt in unserem Thema eine sprachliche Formulierung. Mhm. Wie redet man mit den Menschen? Wo man merkt, es ist eigentlich das Phänomen immer noch da, aber man will es anders benennen. Es tönt für sie weicher, es passt besser in das Fest hinein. Und trotzdem, ich habe kein Bärli, das nicht sagt, wir wollen immer zusammenbleiben. Also, ich mag mich nicht erinnern. Und das heisst, bis ans Ende vom Leben.
Eben, wir verdrängen ja den Tod in der westlichen Gesellschaft und gleich, wenn er dann mal aufkreuzt, ist er sehr viel mit Angst verbunden. Es ist ja auch ein Tabuthema. Man redet nicht so darüber. Was meint ihr, wieso ist denn das? Wieso haben wir da im Westen so Angst vor dem Thema Tod? Stefan, könnte das wirklich auch so ein bisschen sein, wie über das, was wir vorher geredet haben, dass man einfach falsche Vorstellungen hat, was nachher passiert? Ja. Oder auch, dass der Moment auch schmerzhaft ist?
Oder auch keine Vorstellungen. Also das, was unbekannt ist, macht die Angst. Normal, ich trete eine Reise an, die ist, ich kann sie nicht wählen. Die ist, ich muss sie gehen, sie ist irreversibel. Und es ist in ein Land, das ich nicht kenne. Also es kann einem schon Angst machen, wenn man irgendwie eine völlig fremde Kultur reist, die man nicht kennt, oder in eine Situation hineingeworfen wird, wo man irgendwie überfordert ist oder auch hilflos. Und das ist ja die ultimative Hilflosigkeit. Das erlebt ja in dem Sinn nichts in mir oder an mir überlebt der Tod. Und da müssen wir auch noch diskutieren, ob das stimmt. Aber das wäre meine Überzeugung. Das hat einerseits etwas sehr Angstmachendes, aber andererseits glaube ich, jetzt das unglaubliches Trostpotenzial. Vielleicht muss auch nichts an mir oder in mir der Tod überleben. Vielleicht gibt es eine Art neue Schöpfung. Gott hat es schon mal gemacht. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass er das so jetzt machen kann.
Ja, ich glaube, wir haben einfach viel weniger Erfahrungen im Umgang mit Sterben. Oder? Das Sterben ist verschoben worden im Alterszentrum, in Spitälern lange Zeit. Das kommt jetzt wieder zurück, zum Teil mit Häusern. Also wenn du schaust, 1900, vor 120 Jahren, sind die Leute im Schnitt 45 geworden, Männer, Frauen 49. Ich habe mich letztens gerade mit dem Beethoven beschäftigt. Der hat jetzt an der 200-jährigen Todestag. Seine Mutter war 21-jährig, Witwe, wo sein Vater sie geheiratet hat, und von ihren 7 Kindern sind 4 gestorben. Also der Tod war viel mehr da gewesen. Ich habe auch schon mit Leuten geredet, die haben gesagt, der Grossvater war bei uns aufbaut gewesen, 2-3 Tage. Du kommst ja aus einem ländlichen Gebiet.
Ich habe es noch erlebt.
Du hast es noch erlebt. Und sie haben gesagt, wir haben Versteckis gespielt um den Sarg. Verstehst du? Also es war etwas Natürliches gewesen. Und ich merke auch, wenn ich mit Bauernleuten rede, die Tiere haben, die sterben, für sie ist das alles viel natürlicher. Es gehört einfach mehr zum Leben. Und wir haben das wie, wir sehen es und erleben es ganz wenig. Und ich habe es so toll gefunden, hat mal ein Sterbende zu einer Pfarrkollegin gesagt, was macht das jetzt noch für einen Sinn? Und dann hat sie ihm gesagt, lehren Sie uns sterben. Oder eben, wie du sagst, oder was habe ich noch für Hoffnung, wie gehe ich weiter in dem Sterbeprozess, wie akzeptiere ich das jetzt, eben der Abbruch von allem, Beziehung oder was auch immer. Und gell, die Wehmut, das Tod zu denken, also ich hatte unten ganz viel, was ich liebe. Geliebte Menschen, das ist das Schmerzvolle, oder? Also, wenn ich ein gläubiger Mensch bin und auch meine Hoffnungen habe, aber ich will jetzt meine Enkelkinder und meine Kinder und meine Frau gerade einfach so weggeben oder ja, auch, klar, auch, ja, auch Tiere und so. Oder? Also das macht es natürlich schon sehr, sehr schmerzvoll und darum glaube ich, ja, ist das Thema Tod ein schmerzvolles Thema und je älter das die Leute werden, merke ich jetzt von der Seelsorge her, umso weniger gerne reden wir darüber, obwohl es eigentlich immer aktueller würde. Ja.
Wie müsste man dann mit dem Thema Tod umgehen? Also vielleicht eben eher so, wie die landwirtschaftlichen Leute das gemacht haben früher, oder was würdest du sagen, Stefan, was ist so ein guter Umgang? Wie könnte man da die Angst mehr ablegen?
Also vielleicht ist das Gespräch schon mal ein guter Schritt, dass man es überhaupt thematisiert. Das ist, ich nehme es schon sehr wahr, ich staune manchmal bei Beerdigungen, wie Leute eben Ängste, Angehörige verlieren und irgendwie, also der berührt schon mehr, der weniger, aber es ist schon sehr steril geworden. Also wenn ich mir vorstelle, wie das im Neuen Testament beschrieben wird oder im Alten, die Klageweiber, die ganzen Riten, das hat einen Sinn gehabt. Das ist nicht so, dass man einfach Hauptsache es ist laut gesehen, sondern wirklich, da hat man wirklich das Sterben, der Abschied hat man noch, das ist wie ein Rite de Passage, also das hat man zelebriert. Und das hat auch etwas, also das kannst du besser sagen, aber aus meiner Erinnerung aus der Pastoraltheologie, es ist wichtig, dass man die Trauerprozesse durchgehen kann. Das hat etwas mit Heilung zu tun, dass die zurückbleiben noch heil werden. Ich glaube schon, es wäre ein wichtiger Schritt, dass man das Thema überhaupt wieder aufgreift und nicht einfach quasi eben in Altersheim oder an Rand der Gesellschaft. Irgendwann bräuchte es einem, aber solange es mich nicht bräuchte, wollte ich mich mit dem nicht beschäftigen. Das wäre auch, ich meine, in der Psalm steht, oder lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, hier und jetzt. Und das meint ja nicht Intelligenz, sondern es gibt auch das Wort von Memento Mori, also das Sterben ein Stückchen vor Augen haben. Oder nicht, dass man dauernd über den Tod nachdenkt, aber einfach das Wissen, es ist ein endlicher Horizont, ja, genau. Das verändert auch mein Dasein hier und jetzt. Und ich finde, wenn man es auf eine gute Art gestalten kann, ist es ein sehr segensreicher Impact, unser Dasein hier und jetzt. Aber für das müssen wir es vielleicht erst einmal thematisieren.
Also ich würde jetzt eben sagen, einerseits ja, erlebe ich, was wir jetzt besprochen haben, das situiert. Aber sobald man näher mit den Leuten in Kontakt kommt, wird es oft zum Thema. Und zwar, weil viele Leute Erfahrungen haben mit Sterbenden. Also, da komme ich zu einer älteren Frau. Ihr Sohn ist wenige Tage vorher mit einem Töffer umgefallen. Und sie sagt, zumal in der Nacht ist mein Sohn da gestanden im Zimmer. Also, es gibt da Erfahrungen, wo die Grenzen, wo wir auch empfinden, so, oder? Wo wir durchlässig machen. Und wo ich dann, sobald man eben von dem Oberflächlichen, wo man eben, man redet nicht über den Tod, mal in ein vertrautes Gespräch kommt oder die Leute merken, ja, da kann ich auch mal etwas deponieren, was tabu ist, wo ich sonst als abergläubisch tituliert werde oder kann es ja nicht geben oder so, dann kommen jetzt mal ganz viele Erfahrungen raus mit dem Sterben. Es ist immer die Frage, wie es deutet natürlich, aber ein Nachbar ist gestorben, den ich eigentlich nicht hätte müssen beerdigen. Es war von einer anderen Konfession gewesen, aber wir haben uns gut gekannt und dann habe ich gesagt, gut, ich übernehme die Beerdigung. Ich war, glaube ich, sogar noch in der Ferien gewesen. Und ein paar Tage vor der Beerdigung bin ich im Traum am Bibel lesen und wer schaut mir über die Schulter? Die Nachbarin. Und ich habe den Traum so deutet, da hat jetzt Gott das zugelassen, dass sie mir zeigen kann, über welchen Bibeltext ich soll eure Beerdigung predigen. Oder? Das sind für mich so Erlebnisse, wo die radikalen Grenzen von der Gottesseite her auch immer wieder mal durchlässig gemacht wird nach seinem Willen. Oder? Wenn es nach seinem Willen geschieht, dann ist es etwas Schönes. Und meine Mutter ist ja, wenn ich das noch anfügen kann, ist ja auch gestorben durch einen Autounfall. Dort ist mir der Tod ja auch sehr nahe gekommen. Ich will das auch nicht weiter ausholen. Und wir haben dann ich musste entscheiden, dass wir die Maschinen abstellen. Und ich bin dann sehr, sehr traurig heimgegangen. Und als ich dann daheim gesessen bin und so traurig die Augen zu und in Verbindung war, wahrscheinlich mit Gott, ich weiss es nicht einmal mehr, sehe ich es mal an einem so Schotterweg, ein Mädchen mit Zöpfen. Und dann kommt prägend und dann kommt wie eine Engelfigur da rein. Und das Mädchen steht auf, umarmt die beiden, die Figur, und sie gehen Hand in Hand weiter. Und meine Mutter hat die Zöpfe gehabt, ein kleines Mädchen. Meine Mutter hat ihre Mutter verloren mit 5 Jahren. Sie hat so gelitten darunter, dass man bei den Beerdigungen ein Nass durch ins Maul gesteckt hat. Und hat immer ein bisschen Sehnsucht gehabt, weil nachher die Situation ist nicht ganz einfach gewesen, weiterhin. Und so. Und für mich ist das wie gewesen, jetzt zeigt mir der Himmel, sie ist zuhause angekommen. Und sie ist abgeholt worden. Und von dort her ist für mich einerseits in Bezug auf das materielle, irdische, körperliche, wirklich radikale Grenzen, aber nicht für Gott. Weil für Gott ist alles in allem, oder? Und es ist nichts ausserhalb. Für mich sind einfach so, ich könnte jetzt ganz viele so Erfahrungen erzählen da, wo für mich der Tod noch mal ein kleines anderes Licht gestellt hat. Also nicht falsch versteht. Der Tod ist tot und es ist die Frage, wie man nachher dann weitergeht, einen durch. Können wir ja vielleicht dann noch drauf. Aber ich habe so viele Erlebnisse eben von auch Menschen, die jetzt nicht so in dieser Art und Weise gläubig sind oder praktizierend, würde ich es mal so sagen, die doch auch Erfahrungen haben, schöne und zum Teil auch schön schwierige. Aber einfach das ein bisschen von meinen Erfahrungen her. Ich bin ein Pastoraltheologe, würde ich sagen, was? Praktologe? Oder wie
also Pastoraltheologie ist halt der Teildisziplin.
Also ich bin einfach ein Praktologe. Die Erfahrungen, oder, die ich jetzt in all diesen Seelsorgejahren gemacht habe, auch durch meine Bücher, wo dann viele Leute gekommen sind, zu mir, haben mich sehr offen gemacht für das, obwohl ich vieles nicht verstehe. Und darum, meine Erkenntnis ist ein Stück wert. Aber es sind für mich, also das mit der Mutter, das hat mich extrem getröstet, es hat nicht den Schmerz können nehmen, wie du auch gesagt hast, mal so. Aber einfach zu wissen. Im Grunde habe ich einfach gewusst, sie ist jetzt daheim und gut angekommen und gut aufgehoben.
Ja, und so Erfahrungen zeigen ja auch, dass irgendwo durch das Jenseits und das Diesseits zusammenkommt und dass es eben vielleicht doch noch eine Hoffnung gibt auf das Leben nach dem Tod, oder? Weil ich glaube, das kann ja wirklich das Entscheidende sein, wie wir auch mit dem umgehen. Und ich, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin ja noch jünger als ihr, aber ich denke viel zu wenig an das, was nachher passiert. Und gleich mein Glaube und das, was ich in der Bibel lese, jetzt einfach in meinem Fall, weisen mich ja dann wieder auf das hin, auf das Leben, wo könnte weitergehen könnte. Aber ich denke, das ist ja jetzt die alles entscheidende Frage, die ich muss stellen und wo auch der Titel von dem Podcast ist, was passiert denn genau nach dem Tod? Oder? Weil das wird ja wahrscheinlich auch entscheidend sein, wie man damit umgehen oder kann entscheiden. Stefan, was würdest du sagen, was passiert jetzt da genau nach dem Tod?
Wenn ich so genau wüsste.
Also genau wissen wir es wahrscheinlich alle nicht. Genau. Aber, was würdest du sagen von deiner Erfahrung
her? Ja, vielleicht weniger von der Erfahrung, mehr von der theologischen Forschung her.
Genau.
Mir hat das schon lange beschäftigt, schon, dann war es noch Lizenziatsarbeit, heute war das Masterarbeit, wo ich mit einer Studienkollegin zusammen das sehr beschäftigt im Studium, was passiert mit Christinnen und Christen nach dem Sterben. Wir haben das müssen eingrenzen, weil das Thema alle Menschen ist viel zu gross gewesen, für den Umfang, den wir schreiben durften. Wenn man also überlegt, also was sagt, was kann man erwarten? Also das war wirklich eine existenzielle Frage für uns. Was können wir erwarten als Christen oder Christinnen, wenn wir gestorben sind? Und das muss man klar genehmigen. Also dann ist das so, ich mache heute noch so eine Arbeit zu schreiben von dem entsprechenden Prof. Und die erste Frage, die er gestellt hat, aber es geht nicht um Nahtoderfahrung, oder? Ich sage, nein, wir wollen es Exegese. Also wir wollen wissen, was steht im Neuen Testament, was sagt die Bibel insgesamt drüber. Und das ist so meine erste intensive Beschäftigung, also vorher auch schon aus verschiedenen Erfahrungen, aber theologisch ist das so die entscheidende, wirklich monatelang mit dem Thema gerungen. Und seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. X Bücher aus verschiedenen Konfessionen. Und das ist das Faszinierende. Je nachdem, welche Literatur das man liest, aus welcher Konfession, also immer christliche Konfessionen, kommt man unterschiedliche Antworten über. Und darum bin ich bis heute ein Suchender geblieben. Ein Stück weit, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber eins hat sich eigentlich, auch die, das ist jetzt mittlerweile, wenn habe ich jetzt gemacht, das ist ja über 20 Jahre her. Dann auch noch später, wenn ich Weiterbildungen gemacht habe, ist das Thema immer wieder mal gekommen. Und eins hat sich durchgezogen. Also heute würde ich sagen, es gibt viele offene Fragen, was unmittelbar nach dem Sterben passiert. Aber eins ist klar, ich bin bei Christus. Das ist so für mich das grundlegende neutestamentliche Zeugnis. Vom Alten Testament kann man es nicht in der gleichen Deutlichkeit sagen. Es hat sich entwickelt, die Vorstellungen vom AT in die Endhine. Aber das wäre schon meine Grundüberzeugung. Ein Christenmensch, wenn er stirbt, ist unmittelbar postmortem. Also, es gibt sogar eine Theorie, die sagt, man stirbt in Christus rein. Und wo unsere Kinder sich kleiner sehen, sind die Fragen kommen, oder? Immer, wenn sie ins Bett sollten, Papa, was passiert, wenn ich gestorben bin? Das ist immer der Moment, wo man sollte ja geschlafen, man Diskussionen anreißen.
Ja, ganz noch tief.
Genau, eine ganz einfache Frage.
Vielleicht zu tief.
Ja, genau. Und hat die Antwort, die mir dort geholfen hat, war, Sterben ist für dich so, wie wenn du am Abend einschlafst und der nächste Tag, wo du lebst, ist dein Geburtstag.
Wow.
Aber das hinkt ein bisschen das Bild, weil wir wissen ja, wenn wir schlafen, haben wir das Empfinden, ja, 3 Stunden, 5, 10 Stunden geschlafen. Und beim Sterben ist dann mehr so, vielleicht wie, ich keine Ahnung, ob das stimmt, die Analogie, aber wir müssen sich vielleicht wie eine Narkose vorstellen. Wenn ich eine Operation habe und Narkose bekomme, weiss ich dann später nicht, wie lange bin ich weg
gewesen. Ja, das stimmt.
Hat man kein Empfinden. Oder so. Und bei mir ist es bis jetzt so gewesen. Vielleicht mehr so, ich sterbe und bin unmittelbar sofort bei Christus. Und ich glaube auch nicht, dass man da jetzt, dass man denkt, dass ich jetzt ja noch 1000 Jahre zwischen liegen. Subjektiv macht das ja keinen Unterschied für mich als Erlebenden. Aber ich denke, es wäre theologisch problematisch, wo Jesus gesagt hat, der Mann am Kreuz mit ihm, also zu Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heisst nicht, es wäre für mich wie eine irreführende Aussage, wenn er gemeint hat, ja, schon heute, aber das heute ist erst in 1000 Jahren. Das könnte ich schwer theologisch würde ich mein System nicht reinpassen. So.
Und du redest von Christenmenschen noch, also ja. Es gibt auch noch andere Kategorien.
Genau, logisch, es gibt ganz viele Nicht-Christenmenschen, das sind aber andere Fragen, die sich dort auftun. Und das würde vielleicht der Podcast
ja sprengen. Wir haben ja auch schon letzte mit zwei Leuten darüber geredet, ob es Hölle gibt oder nicht. Genau. Also das sind dann wieder andere Themen. Aber das tut es, glaube ich, mal gut ein bisschen abstecken. Peter, würdest du etwas ergänzen, aus theologischer oder auch praktischer?
Ja, nein, also jetzt mein theologisch, also ich glaube, wir werden körperlich auferstehen.
Amen.
Und zwar sagt das ja der Apostel Paulus, 1. Korinther 15, glaube ich, das weißt du besser, oder? Wenn er das ein wunderschönes Bild bringt, überlegt er, es ist wie ein Weizenkorn und das stirbt. Und wir sind wie das Weizenkorn. Mhm. Und die Erde ist wirklich, wie die Erde ist, voll von Würmern. Also wir finden sie jetzt da im Westen ein bisschen paradiesisch, weil es uns so gut geht. Aber für andere Völker ist die Erde so wurmig und dunkel und schwer und mühsam. Und dann hat er gesagt, nachher hat Gott ja jedem Korn eine eigene Gestalt gegeben. Auch Sonne, Mond haben ihre eigene Glanz. Und da denke ich, dass ein körperlicher, darum glaube ich auch, dass man eben Verstorbene auch in gewissen Momenten, wo das Gott zulässt, dann einmal sehen oder Begegnungen. Und ich weiss nicht genau, wie du am Anfang gemeint hast, Stefan, wir sind gemeinschaftslos. Ich glaube, wir haben auch wieder Gemeinschaft, aber andere. Mhm. Also, dass man die Eltern wieder sehen kann, dass andere, das überlasse ich alles Gott. Verstehst du? Was er da draus macht, überlasse ich Gott, aber einfach von so Berichten. Und was ich auch merke, dass viele Leute, also, dass ich viele Erfahrungsberichte bekomme, dass man wie abgeholt wird. Mhm. Also einfach im Regionalspital weckt in der Nacht eine sterbende Person, druckt und dann kommt die Krankenpflegefachfrau und sagt dann die sterbende sie, ich will aufstehen, dass sie mit mir anlegen. Und dann sagt sie, ja, sie sind aber sehr krank. Mal, mein Engel kommt mich jetzt dann holen. Und interessant war, sie war eine sehr gläubige Frau, aber Engel waren für sie nie im Thema. Sie haben nachher Kinder erzählt und es war für sie so überraschend, dass sie gesagt hat, ein Engel kommt mich jetzt holen, oder? Und was ist ein Engel? Ja. Es ist Geist Gottes, es ist Christus, der dann in dem erscheint, oder? Das sind ja dann auch Bilder. Und so Berichte, und das habe ich so viele Berichte, wo im Sterbezimmer ist jemand und so, und gewisse Leute gehen dann wie die Augen auf, oder? Viele sehen das nicht. Also, aber das ist für mich sehr tröstlich, dass man, du hast ein so schönes Bild gebraucht, Stefan, man geht in eine andere Kultur, in ein fremdes Land, und wenn ich dort einkomme und mich aber gemolden habe, dann steht ein Freund dort mit dem Tafeli, Peter Schultes oder Stefan oder was auch immer, oder, und holt mich ab. Mhm. Und so habe ich den Eindruck, ist das auch auf der anderen Seite. Und das nennt mich jetzt ein Wunder, Stefan, bei dir. Wie deutest du den Text, in meinem Vatershaus hat es viele Wohnungen? Was sagst du da dazu?
Für mich ist es ein Bild. Also, wie viele solche Sachen, also ganz viele eschatologische Aussagen. Wo
du musst vielleicht noch schnell erklären.
Eschatologie ist von der Zukunft, also ganz allgemein, Zukunft der Welt, vom Universum, aber auch meine persönliche Zukunft. In diesem Bereich ist vieles metaphorisch bildhaft zu verstehen. Ich würde das Bild bildhaft verstehen, aber das Bild heisst nicht, es ist nur ein Bild, sondern ein Bild steht für eine Realität. Aber oft fehlen die Autoren vom Neuen Testament oder das letzte grandiose Bild, das Neue Jerusalem, ist ein Bild für die Gegenwart von Gott selber. Aber den Leuten fehlen schlicht das Wort für ihre abstrakte Theologie, das können sie beschreiben. Darum das Bild in meines Vaters Haus, in vielen Wohnungen, ist grandios, grossartig. Also für mich ist das Bild von mir werden erwartet, wir sind willkommen.
Ja.
Und wir erleben etwas bewusst und aktiv. Also es macht keinen Sinn, dass Häuser parat sind, die ich nicht aktiv erlebe. Darum würde ich deine Meinung absolut teilen. Also es ist der Abbruch von unseren Beziehungen in die irdische Welt. Das heisst aber nicht der Abbruch von allen Beziehungen in die Künfte, im Gegenteil. Also ich habe es vorhin auf den Punkt gebracht, die einzige Aussage, die ich absolut würde im Moment mit aller einfach Gebrochenheit von der Erkenntnis, wo ich wirklich davon überzeugt bin, Christen Menschen sind bei Christus. Aber ich kann mehr sagen als das, viel mehr, denke ich, vom Neuen Testament her. Es ist so ein bisschen wie ein Blick durch den Nebel her.
Genau.
Aber ich denke, also ich werde meine verstorbene Großmutter, die gläubige Frau war, wir werden uns wiedersehen. Und zwar physisch, also teile ich absolut deine Meinung, wir werden lieblich auferstehen. Das ist halt einfach fundamental wichtig, weil wir Menschen immer lieb sind. Nicht einfach nur hey, sondern sie. Also das ist für mich konstitutiv. Wenn Jesus dem Schächer sagt, du wirst mit mir im Paradies sein, macht das nur Sinn, wenn er das erlebt. Aber dass er es erleben kann, setzt voraus, dass er dort körperlich existiert. 1. Korinther 15 würde sagen, es ist eine liebliche Lebensform, die vom Geist, sozusagen das Lebensprinzip ist der Geist,
ja.
Und nicht mehr zählt, wie jetzt. Da gibt es schon Differenzen, aber ich denke, wir werden auch verstehen, als wir selber, bewusst, aktiv, erlebend, körperlich. Und das ist nicht gleich sicher, weil die Texte da nicht ganz, da gibt es ein paar Differenzen. Darum habe ich es vorhin auf einen Punkt fokussiert. Aber das finde ich schon extrem hoffnungsstiftend, oder? Also der Glaube, die Eltern können sagen, am Grab von einem Kind, werdet eure Tochter wieder sehen, sie wird euch erwarten.
Jetzt gibt es aber sicher Leute, die jetzt nicht an eine Ewigkeit glauben oder vielleicht auch finden, ja, Theologie, das ist ein Kabis oder eine Teildisziplin für die, die das glauben sollen. Wo sehen die dann sonst in der Forschung vielleicht auch in anderen Disziplinen, nicht unbedingt nur in der Theologie, Sachen, die das auch untermauern? Also wir drei glauben ja jetzt alle an eine Ewigkeit und haben unseren Glauben, aber kann man das auch sonst untermauern?
Also ich kann es jetzt nicht von der Forschung sagen, eben. Also ich kann einfach sagen, was ich von vielen Leuten höre, oder? Sobald es um den Tod geht. Einerseits eben ist das entfremdet sein, aber andererseits von ganz vielen Erlebnissen, wo sie spüren, jetzt ist nicht mehr da. Also ist ein junger Vater ist gestorben und dann hat es mal das Kind im Nebenzimmer in einer Nacht gewimmert. Also ein bisschen prägend, aber nicht angstschrei, weißt du, und so. Und nachher ist die Mutter über und schmeckt das Parfum. Das Parfum, das ihre Mann sonst immer angehört hat. Und sie hat jetzt das so gedeutet, ich darf es bewusst vorsichtig sagen, oder? Er hat jetzt einmal dürfen, der Tochter Tschüss sagen. Und da weiss ich halt nicht, was passiert, oder? Also, ich sehe einfach, die Grenze ist zwar, aber da gibt es einen Gottes Willen, der gewisse Sachen zulässt oder nicht zulässt. Warum nicht? Von der Forschung her, ich meine, ich habe jetzt nicht gerade Forschung vor. Ich weiss einfach, ich meine, ich habe letztes Mal wieder einen Zeitungsartikel von einem Professor Roth hat er, glaube ich, geheissen. Der hat selber ein Nahtoderlebnis gehabt und sagt, schaut, es ist einfach so, am Schluss gibt es da, unser Hirn ist ja wie ein Kabel, oder? Und alle Nerven entladen sich gleichzeitig, da gibt es einen Kurzschluss, es gibt so ein Feuerwerk, oder? Und daraus stehen die Bilder und die Halluzinationen und so. Und nachher ist es nichts, oder? Also, das ist ein Forschungsresultat, oder? Dann gibt es einen Professor Eden aus den USA, einen Chirurg, glaube ich, oder Kardiologe, der auch eine Erfahrung gemacht hat, nach dem Tod. Wo sagt, nein, ich habe so realistische und das kann ich nicht zusammenbringen mit meiner Forschung. Also, es ist völlig umstritten. Ich weiss nicht, was du auch in den Säkularen, die einen sagen wirklich, nichts ist nichts und so. Mhm. Und die anderen gehen ja tief berührt nachher aus so einem Erlebnis raus und ihr Leben verändert sich auch.
Ich bin ja nicht Naturwissenschaftler, aber interessiere mich für Medizin und solche Sachen. Das eine ist, dass die Nahtoderfahrungen, sie sind eben nicht tot. Sie sind eben nicht gestorben, sie sind nah dran gewesen. Darum heisst es ja so. Das finde ich, muss man schon unterscheiden, das ist nicht ganz das Gleiche. Aber doch ist bemerkenswert, dass die, es gibt ja nicht Millionen Formen von dem. Es, die sind immer, man muss, so wie, was ich kenne aus der Literatur, gehen so ein bisschen ähnlich. So wie Typen, kann man fast sagen. Das ist das eine, das kann natürlich Zufall sein, dass das einfach so, das passiert einfach, wenn menschliche Hirne abstellen. Das wäre einfach eine naturwissenschaftliche Erklärung. Was für mich aber gravierender ist, ist einerseits die biblische Zynis, die sagt, wir sind eine Art wie Sehnsuchtswesen. Also Menschen sind immer auch religiöse Wesen, auf Gott her geschaffen. Und das, denke ich, jetzt könnte man jetzt effektiv naturwissenschaftlich auch nachweisen oder immer Indizien starke, wenn man die Menschheitsgeschichte zurückverfolgt. Also bis die frühesten Menschen gefunden, ich glaube 90'000 vor Christus, kann man datieren, da kann man streiten, aber das ist lang her. Und die allerersten Funde, die man gefunden hat, sind Gräber, wo es Grabbeigaben drin hat. Und da kann man sich schon fragen, warum haben Menschen, solange wir sie zurückverfolgen können, immer andere Menschen beerdigen. Das muss doch also wir können ja die einfach legen wie Tiere. Also das ist ja nicht. Warum machen die das? Es scheint so zu sein, dass es universelles, wie eine Art wie ein Gesetz ist oder eine Gegebenheit, dass menschliche Kulturen ihre Mitmenschen beerdigen. Und zwar mit dem Bewusstsein, das geht weiter. Mhm. Also die alten Ägypter, das ist klar, ja, ganz gravierend. Das ist eine richtige Geschichte hinten dran gewesen. Aber auch die sumerischen Kulturen. Im Alten Testament weniger. Mindestens der älteste Teil vom Alten Testament. Das ist erst langsam entstanden, weil Gott der Gott vom Leben ist. Aber mit der Zeit ist der Gedanke aufgekommen. Und ich finde einfach, das ist wie eine universale, beobachtbare Gesetzmäßigkeit. Und das wäre mir jetzt einfach zu sagen, das Hirn ist gestellt ab und Biochemie
fährt ab. Ein Stück Fleisch mit chemischen Prozessen. Ich möchte noch etwas reinbringen, was vielleicht noch interessant wäre, von dir zu hören, auch wie du als Exeget das beurteilst. Es kommt ja da in der Bibel vor, der inwendige Mensch, oder? An verschiedensten Orten, ich glaube 2. Korinther 4, redet er von dem inwendigen Mensch. Und da gibt es ganz spannende Stellen drauf. Oder, also der inwendige Mensch, der will gerne nach Gottes Willen leben, aber der Mensch, der äußere Mensch, widerstrebt sich. Mhm. Und ich bin einfach gerade daran erinnert, wo du von dieser Sehnsucht geredet hast. Könnte uns etwas, die einen nennen sie auf Gottesfunk oder was auch immer, ich will da nicht, aber das gibt mir immer wieder zu denken, was ist der innere Mensch? Weißt, ist das noch wie etwas Göttliches in uns rein? Also nicht göttlich sein, aber eigentlich wie der Kontaktpunkt zwischen Himmel und Erde, oder? Und wenn wir Christ werden, wird der innere Mensch genährt. Und der wächst und wächst und wächst, oder? Und je weiter wir von Gott weggehen, umso mehr verkümmert er auch. Und das heisst, der äußere Mensch übernimmt alles, die Emotionen, die Aggressionen, Hass und so. Und der innere Mensch, wie man es auch immer dann deutet, ist der, der uns dann hilft und lehrt, also wo Christus tut, man kann ja sagen, Christus in mir, oder? Er wird zunehmen. Das finde ich noch speziell. Und haben wir dann überlegt, ist es dann das, der innere Mensch, der am Schluss überkleidet wird, oder? Und je nachdem, wie der natürlich dann überkleidet wird, das überlasse ich dann auch Gott oder so. Oder die Vielseitigkeit von der Wohnungen habe ich eben ein bisschen noch andere überlegt. Ja, gibt es da verschiedene Stufen, aber das lassen wir jetzt mal bei sein. Aber der innere Mensch, da weiss ich nicht, wie du das jetzt, du hast dich das ja beschäftigt damit.
Ich bin vielleicht noch ein bisschen vom Hebräischen, weil das ist, Paulus ist ja hebräisch denken, also er war Judenchrist, jüdisch denken, also alttestamentlich denkt eigentlich. Und dort würde ich schon sagen, es gibt verschiedene so wie Kardinalbegriffe, für zu beschreiben, was ist Mensch sein, ein böses Mensch sein, der Körper, aber dann auch das innere Mensch sein. Da gibt es verschiedene Begriffe, die eigentlich Ähnliches meinen, nicht ganz das Gleiche. Vom hebräischen Denken, von der hebräischen Anthropologie her, also Lehre über den Mensch, würde ich sagen, es gibt wie ein inneres Mensch sein und ein äußeres Mensch sein. Und beides ist zwingend zusammen. Mensch sein heisst ein inneres Mensch sein, also heisst Geist, sehr, wie das immer man das beschreibt. Und es heisst ein äußerst sichtbares Mensch sein, heisst eben Lieb sein. Darum ist Mensch sein immer inneres und äußeres zusammen. Darum denke ich nur, dass es nach dem Sterben ist zwar ein anderes inneres und äußeres Mensch sein, aber es gehört wieder zusammen. Darum bin ich überzeugt, dass wir von einer lieblichen Verstehung müssen reden. Auch Jesus, wenn er verstanden ist, eine andere Art von Körperlichkeit, er hat gegessen, er ist durch die Wand gegangen und gleichzeitig hat man den Nagelmau noch gesehen. Anders und doch erkennbar, also aus er selber erkennbar. Und ich denke schon, dass ich würde ähnlich argumentieren wie du, dass man sagt, das innere Menschsein hat etwas damit zu tun, dass Christus in uns gestaltet wird. Also Galaterbrief, Galater 4 wäre das, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Paulus hat hier sogar einen medizinischen Begriff gebraucht, dass Christus in uns gestaltet wird, wie ein Embryo sozusagen, oder? Und je mehr, dass man natürlich das, was ich anbete, verwandelt in sein Bild. Je mehr Zeit, dass ich mit meiner Frau verbringe, desto mehr wird sie mehr prägen, als ihr seht. Je mehr, dass ich mit Christus zusammen unterwegs bin, desto mehr wird der innere Mensch genährt. Ich glaube schon, dass das ist, was der Paulus meint. Der äußere Mensch zerfällt. Also wir werden älter, wir mögen ihn gleich. Aber gleichzeitig kann das innere Mensch sein wachsen. Und das ist das, was ich denke, was sehr stark Hoffnung ist. Also das Christentum ist für mich die Religion von Hoffnung par excellence. Wenn wir nicht keine Hoffnung haben, wer hat es denn?
Ja. Ich möchte jetzt gleich noch die NATO-Erfahrung führen oder die NATO-Erlebnisse, die wir vorher mal davor hatten. Ich mag mich erinnern, vor 20 Jahren bin ich so in meiner KV-Lehre und dann steht eine ältere Arbeitskollegin mit mir im Büro und hat erzählt, wie sie ein Erlebnis gehabt hat im Bett, wo sie plötzlich aus ihrem Körper raus ist. Mhm. Sie ist geflogen, sie hat das aus einer Vogelperspektive gesehen, ihren Körper, und hat wie so ein spezielles eben so ein Erlebnis gehabt. Und dann hat sie gesagt, wie sie so der Klassiker, oder der Tunnel, wo am Ende das Licht ist. Aber bevor sie ganz durch ist sie dann wieder zurückgekommen im Körper und ist wieder aufgewacht. Ich wüsste jetzt nicht, wie speziell gläubig die Person gewesen wäre. Das hat mich dort mal jetzt noch nicht so interessiert. Ich bin selber auch noch in dem Denken gewesen. Nach dem Tod ist eigentlich finito und dann hörst du so Sachen. Und später, als ich dann in ihrer Kirche war, hat es natürlich auch so Gottesdienste gegeben, wo so Leute spezifisch über so Sachen erzählt haben. Und da ist jetzt meine Frage, was haltet ihr davon? Ist das etwas, wo uns auch ein Indiz geben kann auf ein Leben nach dem Tod? Oder sind das wirklich nur Szenarien, die einfach so ablaufen?
Also mich interessiert einfach, an euren Früchten sollt ihr sie erkennen, oder? Was löst das NATO-Erlebnis aus bei den Menschen? Und wo noch nicht so lange jemand zu mir gekommen ist, habe ich gemerkt, das hat sie sehr verändert. Dass sie gemerkt hat, ich muss jetzt mein Leben noch mal ein bisschen anschauen. Und sie hat so eine tiefe Liebe erfahren, eine Beschütztheit, wo ich merke, das fängt jetzt an auszustrahlen, oder? Also, dass die Liebe, die sie erfahren hat, in nächster Liebe oder was auch immer sich tut, dann äussert. Und das ist für mich entscheidend. Und das andere, es gibt auch dunkle NATO-Erfahrung, oder? Also man redet mehr von diesen schönen, von diesen Tunneln, vom Licht, aber es gibt eben auch sehr schreckliche und angstvolle NATO-Erfahrung. Und ich merke, auch bei diesen Menschen ist es aufrütteln oft, dass sie überlegen, ja, wo bin ich denn da jetzt gewesen und warum ist das? Und sobald das auslöst, mit diesen Diskussionen, ist das realistisch, ist das jetzt halluzinant? Das spielt für mich zweitrangig, sondern an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Was löst das bei einem Menschen aus? Und dann tue ich den gar nicht abdiskutieren. Das interessiert mich gar nicht. Ich lasse das gern zu. Ich nehme das auch wahr. Ich nehme das an, dass sie das so erlebt haben. Aber für mich ist entscheidend, was das auslöst, oder? Und wenn die NATO-Erlebnisse wie auch immer sie dann wirklich definiert werden, so eine Wirkung haben, da finde ich, muss ich einfach sagen, merci Gott, dass das Menschen so erleben. Mhm. Merci vielmal, Jesus.
Mir finde es sehr cool. Also ich würde in ähnliche Richtung denken. Ich glaube, dass das gibt. Also das, da kann man auch schlecht weg diskutieren. Ich wehre mich manchmal dagegen, dass nachher Leute Bücher schreiben. Also das ist kein Problem. Halbbücher sind nicht
das Thema. Das ist klasse, ja.
Das ist kein Problem. Aber was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass man, das ja aber wie du sagst, sehr oft sehr persönliche Erlebnisse. Aus meiner Sicht Sachen, die Gott zulässt, nicht verhindert oder sogar schenkt oder ermöglicht, das weiss ich alles nicht. Sie erleben das. Und also in autobiografischen Berichten, ich habe das erlebt, ich bin dort und dort gewesen, ich bin im Himmel gesehen, es gibt diverse so Titel. Ich lese die ja dann und wenn, solche Sachen. Mir stört an dem, oder die Gefahr, die ich dran sehe, ist dann, dass man so etwas zur Dogmatik macht. Mhm. Also ich habe jetzt etwas erlebt mit Gott und das ist offensichtlich christliche Lehre. Das erleben Christen, Menschen oder alle Menschen, so wird es sein. Da bin ich skeptisch. Wo ich dann ins Neue Testament hineinschaue, lese ich nichts von Tunneln und Licht und Zeugengeschichten. Das kommt alles nicht vor. Es gibt aber eben Wegweiser. Es ist einfach sehr viel dezenter.
Und das ist ja auch unterschiedlich. Es gibt ja x Berichte und jeder erlebt es wieder unterschiedlich. Ja. Also kann man ja eigentlich nicht sagen, so wird es dann sein nach dem Tod. Weil es ist ja individuell. Oder?
Darum die Frage dann von dem Prof, wo wir unsere Arbeit geschrieben haben, also nach Tod, das wollen wir nicht. Das war nicht sein Thema, wir sind Exegeten. Das war schon mein Anliegen, was sagt das Neue Testament? Das wäre für mich die verlässlichere Grundlage als subjektive Erlebnis, die die Menschen so machen. Ich nehme die sehr ernst, das ist nicht die Frage. Und man hat schon gedacht, mal so etwas zu erleben. Also, wir werden ja nicht krank sein, wir werden auch nicht irgendetwas Schlimmes erleben. Aber das muss doch etwas auslösen. Also, so ein Erlebnis zu machen, das muss eben doch verändern. Also, das wäre einmal meine Erwartung, oder?
Das ist wahrscheinlich auch das Ziel, oder? Von dem. Du hast es auch so schön gesagt, oder? Weniger eine Dogmatik daraus zu machen, sondern wirklich einfach sagen, wir nehmen das als ein Erlebnis, das aufrüttelt und sich dann mehr an die Exegese zu halten, wie du es so schön erklärt hast. Ja. Und bei dieser Exegese, wenn wir jetzt da wieder bleiben, was bringt es jetzt konkret, wenn ich jetzt weiss, was nach dem Tod passiert oder was kann passieren? Was macht jetzt das mit meinem, mit unserem Leben allgemein?
Also mir gibt es einfach enorm Hoffnung, die eine gewisse Klasse hat. Es ist die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht die letzte. Das ist, also für mich, ich lebe viel im Bewusstsein, dass das Leben endlich ist, all diese Sachen. Es ist nicht, also ich werde nicht, ich glaube sogar, wir müssten, ich glaube der Bonhoeffer hat das mal gesagt, wir können eigentlich erst vernünftig über den Tod nachdenken, wenn das Leben bejaht hat. Das ist schon wichtig. Also, es geht nicht um irgendeine morbide Geschichte, man muss da durchs Leben schleichen, aber am Schluss ist das sowieso alles gar nicht, oder? Aber zu wissen, es ist endlich, es ist vorläufig, ich muss zum Beispiel noch nicht alles erlebt haben. Es ist einfach, es hat etwas Befreiendes. Und vor allem natürlich eben, also, wenn ich mir vorstelle, irgendwann werde ich hoffentlich eh von unseren Kindern müssen Abschied nehmen und nicht umgekehrt. Das Wissen, das ist vielleicht für mich nur ein Moment. Für sie ist es vielleicht länger, aber das ist doch unglaublich befreiend und hoffnungsstiftend. Also das Leben, das Nachdenken über das Leben nach dem Sterben, das ist für mich entscheidend wichtig, für das Leben hier zu gestalten. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Optimist, oder für mich ist es nicht objektiv, aber für mich, ein Optimist ist für mich oft ein Mensch, der am Abend gegen ihre Abenddämmerung lebt und noch nicht gemerkt hat, dass es feister wird. Aber christliche Verstehungshoffnung heisst für mich oft, dass Menschen in Feisternis leben, aber die Sonne geht auf. Mhm. Das ist wirklich eine fundamental andere Lebenshaltung. Also ich erlebe es mindestens so.
Also bei mir löst es einfach verschiedene Gefühle aus. Oder? Einerseits das Gefühl von der Trauer. Eben, wir haben ja darüber geredet, wir lassen die Menschen zurück, auch wenn das vielleicht nur für eine Sekunde ist nachher oder so. Oder also, von dort her ist für mich gar nicht auch da sehr respektvoll dazu. Also ich stehe ja auch viel an Gräber oder bin viel gestanden. Also, und wenn ich denke, jetzt bist du dann da unten, das ist die eine Seite, oder? Also die irdische. Und die andere Seite, ich mache mir jetzt nicht zu viel Gedanken drüber. Ich weiss einfach, ich bin guten Händen. Mhm. Man kann nicht tiefer als in die Hände Gottes. Und da wird dann für mich geschaut. Und mich begleitet einfach ein Satz von Albert Schweitzer, der sagt, das Wichtigste ist im Leben die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen. Das ist eigentlich Motivation, dass ich sage, ja, ich will auch nicht zu viel spekulieren. Wir sind da, weißt du, Eschatologie oder da wird so viel unter Christus überlegt und so, finde ich nicht so sinnvoll. Sondern
schon spekuliert.
Spekuliert, ja. es ist nicht sinnvoll für mich, sondern jetzt will ich heute noch leben und das Leben so gut es geht, im Willen von Gott zu gestalten und mich einfach ganz eng mit ihm verbinden. Mhm. Einfach, dass der innere Mensch kann wachsen kann. Niemand heisst ja, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Ja. Oder? Und damit gemeint Christus. Das ist eigentlich für mich so ein bisschen mein Feeling. Ich bin sehr diesseitig orientiert, obwohl ich oft mit dem anderen zu tun habe.
Ja. Wie sollten wir denn jetzt im Hinblick auf den Tod leben, dass er uns bewusst ist? Was ist da so die optimale Balance? Wie so ein Überbewusstsein, immer der Tod, ist er dann auch kontraproduktiv? Oder wenn ich jeden Morgen aufwache und der erste Moment ist, ich werde mal sterben, es könnte heute sein, es wäre ein bisschen übertrieben, oder? Was ist da eine gute Balance? Wie sollen wir da unser Leben optimal gestalten mit dem Bewusstsein?
Also es ist genau so wie du, es wäre ein seltsamer Gedanke am Morgen, vielleicht ist es mein letzter Tag, das ist irgendwie, das ist nicht hilfreich.
Da lebst du nicht mehr,
Das ist irgendwie nicht.
Es fehlt mehr.
Ja, das nicht. Aber nein, im Gegenteil, also eben, wenn ich morgen aufstehe, tatsächlich versuche ich schon meine erste Zeit am Morgen mit dem Christus zusammen zu gestalten. Und das ist, ich meine, das Leben. Also er ist das Leben pur, oder? Und wie hast du es wie du, Peter? Also schon im Sinne von, ich will hier das Leben gestalten, in der Beziehung zu Christus. Aber das ist gleichzeitig das Leben. Der Christus ist auch die Brücke in die ewige Welt.
Und wie machst du das, also, wenn ich jetzt gerade
mal also, ich fange mein Alltag einfach mit der Zeit vom Gebet an. Ich lese gerne die Bibel, ich tue gerne memorieren, ich bete Psalmen, wo es mir einfach, ich erlebe das, dass das mein innerer Mensch oder mein innerer Mensch sein stärkt oder kräftigt. Es ist nicht so, dass ich jeden Morgen die ultimative Erleuchtung hätte. In den meisten Fällen ist das relativ unspektakulär. Aber ich glaube, die kleinen, einzelnen Schritte, im Verlauf der Jahre. Also wenn ich irgendwann vielleicht 80 werde oder so, ich habe so Vorbilder in meinem Umfeld, die sagen, so würde ich auch gerne mal sein. Die Art, da leuchtet Christus durch jedes Knopfloch oder so.
Ah, so eine Gelassenheit.
Ja, einfach, ich habe das Gefühl, da ist jemand angekommen, bei sich, und mit der Welt und bei Christus. Aber das kann ich nicht erwarten, mit 79 startet der Prozess. Das wird nicht funktionieren. Also das ist etwas, was das Leben lang andauert. Umgehen mit dem Tod heisst für mich, das Leben feiern mit Christus. Im Blick darauf, dass er eben die Brücke in die ewige Welt ist.
Ja, und weißt, eigentlich gibt's dann gar nicht mehr so einen grossen Unterschied zwischen da und jetzt und dann. Wir sind ja mit Christus zusammen, Punkt. Wir leben zusammen, man versucht es gemeinsam zu gestalten und man erlebt auch Inspirationen. Man erlebt manchmal auch Übersinnliches, wobei mir gibt's eigentlich kein Übersinnliches und Übernatürliches, weil Gott ist alles. Und ich denke, die ähnlichen Gesetze auch durch sind ähnlich wie da. Also, ja, von dort her, ich finde auch, das wäre überspannend gewesen. Einmal im Religionsunterricht hätte man so ein Blatt verteilen, da hat sie im Programm gehabt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du morgen noch sterben würdest? Das habe ich immer gefunden, das ist ein Mumbitz. Das weiss ich erst einmal nicht und zweitens will ich das auch nicht jetzt so machen und so und habe das nicht abgegeben, oder? Ja. Also, ich meine, wenn du das so würdest leben, wäre das Leben künstlich, verspannt und am Schluss machst du noch einen Autounfall, oder? Also, ja.
Oder es gibt doch so die Hollywood-Stories, oder, wo so der eine weiss, er hat nur noch Wochen zu leben und nachher macht er alles anders. Aber das ist, ja, es gibt vielleicht schon so Geschichten, aber es ist ja fern von jeglicher Realität in den allermeisten Fällen. Oder?
Nein, einfach ganz natürlich leben. Und jetzt, wir sind ja von Christus her, wollen wir uns prägen lassen und darum einfach mit ihm das Leben gestalten. Und wenn es dann kommt, dann wollen wir dann schauen. Was ich allerdings auch schon gehört habe, Pflegefachleute, und jemand hat mir gesagt, es gäbe sogar eine Studie, dass sie merken, dass Christen gar nicht einfacher sterben als andere, sondern manchmal sogar schwerer. Und ich habe das mal in einer so Pfarrerrunde gesagt und dann sagt ein Kollege, ja, da gäbe es Studien darüber. Also das hat mir dann sehr zu denken gegeben. Und dass auch für uns sterben Christen nicht so einfach ist. Ich habe ganz einen wunderbaren Seelsorger gehabt, tiefgläubig. Und als dann der Prozess losgegangen ist, kurz hat er gesagt, kommt doch an mein Bett und betet für mich. Oder? Also man darf sich da keine Illusionen machen. Es ist ein Abschied, es ist manchmal auch schwierig und manchmal kommt auch da noch etwas anderes rein, was jetzt heute nicht das Thema ist bei uns. Da. Aber von dort her gehe ich mit Respekt darum, aber will vor allem jetzt einfach leben.
Gehen wir doch noch in die Schlussrunde rein. Ich möchte für das nochmal so ein bisschen an den Anfang zurückkommen. Der Umgang mit dem Tod, das Verdrängen von der Gesellschaft. Und ja, ich denke, es ist ja immer auch eine Frage, was man glaubt und was man nicht. Aber ich denke, jetzt mit dieser Perspektive, die wir besprochen haben, die wir vor Augen haben, oder? Der negative Bezug oder das Verdrängen vom Tod von unserer Gesellschaft. Kann dann der Tod auch etwas Positives haben?
Also ich sehe das positiv. Alles, was begrenzt ist, ist kostbar. Und ein begrenztes Leben macht das Leben kostbar.
Das ist cool. Also ich würde das unterschreiben, das ist nicht die Frage. Das finde ich sehr, sehr toll. Und mir hilft es halt auch zu wissen, wo es begrenzt ist und gleichzeitig den Glauben haben und die Hoffnung, dass es weitergeht. Das ist so ein bisschen mehr als der Gedanke, den ich mir aufgeschnappt habe, irgendwo. Christinnen und Christen sind Menschen, die jetzt schon die Musik hören in der Halle vom Vater. Das finde ich, das hat einen positiven Impact für das Leben hier und jetzt zu gestalten.
Merci vielmals, Stefan Wenger, Peter Schultes, für das Gespräch. Haben wir da miteinander austauschen. Und der Podcast heisst ja Glaubenssache und es ist ja auch für jeden eine Glaubenssache, ob man an einen Gott glaubt oder nicht. Viele fragen sich sicher, ob es ihn gibt oder auch wenn es ihn gibt, ob einem auch der Glaube an ihm überhaupt etwas bringt. Was bringt es dann, wenn ich an Gott glaube? Dieser Frage werden wir dann in der nächsten Folge nachgehen. Am Mikro war Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal. Hören Sie die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.